die Gott gemacht hat. Ich hoffe, sie lenken euch nicht zu sehr ab. Was euch noch mehr ablenken würde, wäre, wenn der junge Hinterholzer Junior hier auf einem Podest stehen würde. Der Erik ist heute hier. Aber er ist nicht hier. Gott sei Dank, sonst würden mir nur mehr die Männer zuhören. Und auch nicht alle von ihnen. In seinen Jugendjahren, also zwischen 10 und 14, hörte Rembrandt, der berühmte Maler, in der niederländisch reformierten Kirche jeden Sonntag zwei Predigten. Eine am Morgen und eine am Abend. Und am Tag danach, also am Montag, gab es für ihn und für alle anderen in seiner Altersklasse in der mit der Kirche verbundenen Lateinschule eine Prüfung zur Predigt. Ich bin kein Verfechter für die Einführung einer Prüfung nach der Predigt. Aber ganz sicher ist es nützlich, wenn manches von der Predigt mit einem mitgeht, wenn man sich erinnert, wenn das Wort Gottes in einem bleibt und weiter wirkt. Vor zwei Wochen predigte Wolfgang über die Seligpreisungen am Beginn der Bergpredigt. Und in ihnen zeigt uns Jesus den Charakter eines Christen. Christen sind in zunehmendem Maße sanftmütig, demütig, sie sind Friedensstifter, barmherzig und so fort. In anderen Worten, Christen werden immer mehr wie Christus. Letzte Woche predigte Willi über den Einfluss eines Christen in der Welt. Christen sind das antiseptische, würzende, durstweckende und lebensspendende Salz dieser Erde. Und als solche sollen sie sich nicht verunreinigen lassen. Und Christen sind auch das Jesus reflektierende und auf ihn hinweisende Licht. Und als solche sollen sie sich nicht verbergen. Als Bernie vor zwei Wochen die Bergpredigt einleitete, die Serie zur Bergpredigtserie, da sprach er von der großen Sehnsucht, welche die erfüllt, die die Bergpredigt hören. Die Sehnsucht, den Worten Jesu zu entsprechen, so zu sein, wie er es hier beschreibt. Wie sehr würden wir uns das wünschen? Aber gleich neben dieser Sehnsucht steht die schmerzhafte Erkenntnis, dass wir meilenweit von dem Leben entfernt sind, das Jesus hier beschreibt. Wir entsprechen den Worten von Jesus nicht. Und das wird auch heute nicht anders sein. Nachdem es am Anfang um den Charakter eines Christen ging, dann um den Einfluss eines Christen, geht es heute um die Gerechtigkeit eines Christen. Und wieder werden Jesu Worte in uns Sehnsucht wecken und Verzweiflung. Im Kapitel 5 des Matthäusevangeliums im Vers 20 sagt Jesus: Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und am Ende seiner Worte legt er noch eines drauf, am Ende vom Kapitel 5, Vers 48, wenn er sagt: Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Lasst uns noch einmal beten. Vater, wir bitten dich, dass du heute durch die Worte von Jesus zu uns sprichst. Wir danken dir, dass du uns siehst. Du siehst die großen Pharisäer unter uns. Und du siehst die großen Sünder unter uns. Denn du schaust hinein bis ins Herz. Und wir möchten dich bitten, dass deine Worte uns heute zu dir hinrufen. Und dass sie nicht nur Sehnsucht wecken und uns den Spiegel vorhalten für unseren schlimmen Zustand in deinen Augen, sondern dass du uns auch den Weg zeigst, wie die Sehnsucht in Erfüllung kommen kann. Bitte sprich nun zu uns durch die Worte deines Sohnes. Amen. Wenn die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Zeit Jesu lehrten, dann lehrten sie immer auf der Grundlage der Tanach. Die Tanach, das war die hebräische Bibel oder ist die hebräische Bibel, unser Altes Testament. Und neben diesem einen Buch hatten sie mehrere andere Bücher, die die Tanach auslegten. Das heißt, all ihr Lehren war auf der Grundlage eines Buches und vieler Bücher. Sie beriefen sich immer auf andere Autoritäten. All ihr Lehren war ein Auslegen und Erklären der Schrift. Und dann kommt Jesus und er bricht mit diesem Stil. Nicht so, dass er das Gesetz ignorieren würde, aber er ist gekommen, um das Evangelium zu predigen. Und er sagt den Menschen, kehrt um zu Gott, Gottes Reich ist nahe. Und verständlicherweise fragten sich sehr viele Menschen, wie Jesus denn zum Gesetz stand. War das Wort Gottes für ihn die Grundlage? Welche Stellung hatte für ihn das geschriebene Wort Gottes? Und auf diese Frage gibt er beginnend im Vers 17 Antwort. Matthäus 5, Vers 17. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus findet hier sehr klare Worte. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten abzuschaffen, sie zur Seite zu stellen oder sie außer Kraft zu setzen. Jesu Haltung gegenüber dem Gesetz ist nicht eine Haltung der Demontage oder der Diskontinuität. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und erfüllen hat hier zwei Bedeutungen. Zuerst heißt es, Jesus erfüllt das Gesetz, indem er es lebt. Er hält es. Er folgt dem Gesetz zu 100%. Liebe den Herrn, deinen Gott und deinen Nächsten, hat Jesus in jeder Minute seines über 30-jährigen Lebens vollkommen erfüllt. Er ist der einzige Mensch in der Geschichte der ganzen Menschheit, der das Gesetz erfüllt, indem er es hält. Aber erfüllen heißt auch, das Gesetz und die Propheten weisen voraus auf etwas, das kommen wird. Sie weisen voraus auf den Messias, auf den versprochenen Retter. Und Jesus ist dieser Messias. Er erfüllt viele der Vorhersagen, indem er sie Realität werden lässt. Das heißt, Jesu Haltung gegenüber dem Gesetz ist sehr, sehr positiv, ist bejahend, ist bestätigend. Und das sehen wir auch in den nächsten Versen. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Es ist leicht, sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten beim Hören dieser Worte vorzustellen. Sie haben genickt, sie haben sich gefreut, manche von ihnen waren vielleicht sogar begeistert. Jesu Worte zeigen den hohen Wert des Gesetzes. Er sagt, das Gesetz wird Bestand haben, bis die Erde vergeht. Und alle, die das Gesetz tun und lehren, und das sind genau die Schriftgelehrten, sie werden groß heißen im Reich der Himmel. Gute Neuigkeiten also. Aber dann kommt wieder einmal Jesus, wie er so oft kommt, im Vers 20. Und dieser nächste Vers im Vers 20 ist wie eine veritable Genickwatsche für die Pharisäer. Was sagt Jesus im Vers 20? Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und allen, die ihn hörten, fiel die Kinnlade hinunter. Die Pharisäer galten als sehr gerecht. Die Pharisäer waren die Gerechten. Es gab niemand über ihnen. Was Jesus hier sagt, das löst Entsetzen aus bei den Nicht-Pharisäern, weil sie nie hoffen dürfen, weit gerechter als die Pharisäer zu sein. Und es löst Empörung aus bei den Pharisäern, weil sie gesagt bekommen, wenn jemand nicht viel gerechter ist als ihr, gibt es keine offene Tür ins Himmelreich. Wir spüren das heute nicht, weil die Pharisäer nicht in der Innenstadt in Innsbruck unterwegs sind, weil wir sie nicht an den Straßenecken sehen. Aber was Jesus hier sagt, das ist, als ob er sagen würde, wenn du nicht schneller läufst als die Sprinter aus Jamaika, wenn du nicht klüger bist als die Professoren aus Oxford, wenn du nicht barmherziger bist als die Ordensschwestern in Kalkutta, dann wirst du keineswegs in das Reich der Himmel kommen. Er schlägt die Tür zu und dann versperrt er sie 5-mal. Die Sache ist aussichtslos. Niemandes Gerechtigkeit übertrifft die Gerechtigkeit der Pharisäer bei weitem. Jesus hat es immer wieder gemacht. Kurz vor seinem Tod hält er den Pharisäern noch einmal den Spiegel vor. Hört diese charmanten Worte aus Matthäus 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr gleicht weiß angemalten Gräbern. Was für ein Kompliment. Von außen zwar scheint ihr schön zu sein, aber innen seid ihr voller Totengebeine und Unreinheit. Von außen zwar scheint ihr den Menschen gerecht zu sein, innen aber seid ihr voller Heuchelei. Jesus bringt es hier auf den Punkt. Die Gerechtigkeit, die er in den Menschen sucht, ist nicht eine äußere Gerechtigkeit. Er sucht innere Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die tief hineingeht, bis ins Herz. Vielleicht erinnert das manchen an den jungen David und an die Worte, die Gott zu Samuel sprach. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht auf das Herz. Gott sieht bis ins Herz des Menschen. Wenn Gott deine und meine Gerechtigkeit feststellen will, dann ist er nicht auf äußerliche Beobachtung angewiesen, sondern er blickt ins Herz. Er blickt in mein Herz und er blickt in dein Herz. In den Versen 21 bis 48 bringt Jesus 6 Beispiele dieser tiefen Gerechtigkeit im Inneren. Diese Beispiele beginnen immer mit der Phrase: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Jesus beruft sich hier auf das Gesetz, wie es damals ausgelegt wurde. Und sie fahren immer fort mit den Worten: Ich aber sage euch. Jesus zitiert das Gesetz und dann legt er es auf diese tiefe innere Gerechtigkeit aus. Und heute sehen wir uns die ersten 3 Beispiele an und nächste Woche die nächsten 3 Beispiele. Jesus beginnt im Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Jesus zitiert das 6. Gebot, du sollst nicht töten. Und wer dieses Gesetz bricht, wer mordet, der wird der Gerichtsbarkeit überliefert. Das war damals der Standard. Aber in den Worten, die jetzt folgen, wird klar, dass für Jesus Mord viel, viel, viel früher beginnt. Vers 22. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Ein zorniges Herz und beleidigende Worte genügen in Jesu Augen, um zum Mörder zu werden. Ich denke, es ist wichtig, hier Zorn differenziert zu betrachten. Es gibt einen gerechten Zorn. Den Zorn über erlittenes Unrecht zum Beispiel, den Zorn über Missbrauch, über Betrug, kurzum den Zorn über jede Sünde in dieser Welt. Gott selbst besitzt diesen gerechten Zorn und wir in seinem Ebenbild geschaffen haben auch die Fähigkeit für diesen gerechten Zorn. Aber ich glaube, wir wissen alle, wie dünn die Grenze in uns zwischen dem gerechten Zorn und dem sündigen Zorn ist. Und von diesem sündhaften Zorn spricht Jesus hier. Wie oft findet sich in deinem Herzen dieser sündige Zorn? Zorn, der über das gerechte Maß hinausschießt. Zorn, der dem anderen Böses will. Zorn, der dich mit sich fortreißt, der deinen Puls erhöht, der deine Gedanken beherrscht. Zorn über die Kinder oder Zorn über den Ehepartner oder Zorn über einen Chef oder Kollegen oder einen Kunden. Zorn über einen penetranten Nachbarn, über eine schwierige Verwandte. Habt ihr nicht, ich weiß. Zorn über jemand, der anders denkt als ihr. Und dieser Zorn ist Mord, sagt Jesus. Auch Beschimpfungen. Racker, das heißt du Dummkopf, du hohle Nuss, du Armleuchter. Da wird die intellektuelle Kapazität eines Menschen beleidigt. Und bei diesem Schimpfwort Narr wird die moralische Kapazität beleidigt. Das heißt eigentlich, du Gottloser, du Narr, wie kannst du nur glauben, dass es Gott nicht gibt? Diese beleidigenden Worte stehen auf gleicher Stufe wie Mord, sagt Jesus. Und die Strafe, und da hat seine Zuhörer wieder gerissen, die diesem Zorn und den beleidigenden Worten folgt, ist die Hölle des Feuers. Wer kann denn vor Gott bestehen, wenn ein böses Wort oder ein zorniger Gedanke bereits als Mord gewertet wird? Und dann zeigt uns Jesus selbst in zwei Illustrationen, wie wir diese Wahrheit anwenden sollen. Vers 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Die Menschen in Galiläa, die reisten 7 Tage ungefähr zum Tempel nach Jerusalem. Und jetzt sind sie dort im Tempel und dann fällt ihnen ein, dieser Zwist, dieser unversöhnte Konflikt. Und Jesus sagt, lass die Gabe dort und geh zum Bruder und versöhne dich mit ihm. Geh sofort auf deinen Bruder zu. Versöhne dich unverzüglich. Verlasse den Gottesdienst jetzt. Das ist die Kraft der Worte, die er hier spricht. Bring die Sache jetzt in Ordnung. Vers 25. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist. Damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Wenn du verschuldet bist, dann bemühe dich sofort um Entschuldung. Und die Lektion ist hier dieselbe. Es ist wichtig, sofort zu handeln. Jesus sagt hier, übernimm Verantwortung für deinen Zorn und für deine Worte. Und wenn du darin fehlst, dann dulde keinen Aufschub. Geh sofort auf deinen Bruder, auf deine Schwester zu und bring die Sache in Ordnung. Lass nicht zu, dass eine Entfremdung zwischen euch besteht und weiter wächst. Lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Ein zorniges Herz und abfällige Worte sind Mord am Nächsten. Jesus ist unglaublich radikal hier. Er sagt, Zorn mordet und Worte nehmen Leben. Das macht uns alle zu Mördern. Vom 6. Gebot geht Jesus auf das 7. über. Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Das bedeutete damals, wie wohl auch heute für viele, du sollst deinem Ehepartner nicht sexuell untreu sein. Aber Jesus weitet das enorm aus. Vers 28, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also Jesus geht wieder auf die Ebene des Herzens, auf das Innere. Und so wie das Tötungsverbot zornige Gedanken und beleidigende Worte mit einschließt, so schließt das Ehebruchsverbot auch gierige Blicke und Fantasien im Herzen mit ein. Und dazu lässt sich mehreres sagen. Erstens, ich denke nicht, dass Jesus hier nur zu Männern spricht. Er spricht auch zu Frauen, denn auch sie können mit ihren Blicken, Gedanken und Fantasien die Ehe brechen. Zweitens, ich denke nicht, dass Jesus hier nur zu Verheirateten spricht. Auch Unverheiratete können mit ihren Blicken, ihren Gedanken und ihren Fantasien zu Ehebrechern werden. Und drittens, ich denke nicht, dass es eine Sünde ist, eine schöne Frau zu sehen und ihre Schönheit anzuerkennen, ihre Schönheit wahrzunehmen, ihre Schönheit zu empfinden. Wenn dein Gewissen davon schon verurteilt wird, dann wirst du unnötig zu oft verurteilt. Da wäre es dir besser, du wärst blind, denn es gibt viele schöne Frauen auf dieser Welt und du kannst ihnen nicht entkommen. Die Schönheit der Frau jedoch zu begehren, sie haben zu wollen, das ist eine Sünde. Und zwar die Sünde des Ehebruchs. Der zweite lange Blick. Ein begehrendes Herz. Der Wunsch nach dem anderen. Sexuelle Gedanken, die, wenn sie ausgelebt werden würden, unmoralisch wären. Und Ehebruch selbst. Sie alle sind in Gottes Augen Ehebruch. Und das macht uns alle zu Ehebrechern. Wenn dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus verwendet hier eine dramatische Stilfigur, um seinen Hörern zu zeigen, wie ernst diese Sache ist. Aber seine Worte sind ganz klar kein Plädoyer für Selbstverstümmelung. Es hat Christen gegeben, die das getan haben. Ich bitte euch, das nicht zu tun. Zu sagen, reiß dein Auge aus, ist eine drastische Formulierung, die sagt, schau nicht hin. Schau nicht hin. Verhalte dich so, als ob du keine Augen hättest. Und zu sagen, hau deine Hand ab, ist eine drastische Phrase, die sagt, greif nicht hin, klick nicht hin. Verhalte dich so, als ob du keine Hände mit jeweils 5 Fingern hättest. Ohne sehende Augen und klickende Finger gäbe es keine Internetpornografie. Nicht in dieser Welt und nicht in deinem Leben. Die Entscheidung aber trifft weder dein Auge noch deine Finger, sondern dein Herz. Wohnt Gerechtigkeit in deinem Herzen? Oder ist dein Herz eine veritable Müllhalde? Was sieht Gott denn, wenn er dein Herz sieht? Ein Mann oder eine Frau kann äußerlich zu 100% ohne Fehl und Tadel sein. Auch im Bereich der gelebten Sexualität. Und kann zur gleichen Zeit innerlich eine zum Himmel stinkende Müllhalde sein. Das ist erschreckend, aber wahr. Nur einer sieht unser Inneres. Sprüche 5. Vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege. und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Das dritte Beispiel für diese tiefe innere Gerechtigkeit ist im Vers 31 und 32. Es ist gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ich werde heute nur ganz wenig dazu sagen, weil es, wenn wir zu Matthäus 19 kommen, eine ganze Predigt nur über diese Frage geben wird. Matthäus 19, 1 bis 12. Aber nur ganz kurz. Es gab damals zwei Schulen unter den jüdischen Schriftgelehrten. Die eine Schule sagte, du kannst deine Frau nur aufgrund eines Ehebruchs entlassen. Und die andere Schule sagte, du kannst deine Frau entlassen, wenn sie dir am Morgen nicht gefällt, wenn sie das Essen einmal anbrennen lässt, wenn sie mehr Falten hat, als dir lieb ist. Kein Witz. Es gab diese Schulen und die liberale Schule war die stärkere. Und Jesus stellt sich hier in gewisser Weise auf die Seite der engen Schule. Er sagt, nein, die Ehe darf nur getrennt werden, wenn sie schon gebrochen wurde. Aber auch dann ist das kein Muss. Ein Christ, der die Seligpreisungen lebt, der sanftmütig ist, barmherzig, der Frieden stiften möchte, der wird auch um seine Ehe kämpfen. Aber mehr dann nächstes Jahr bei Matthäus 19. Der Grund, den Jesus hier nennt, ist wieder nur einer. Er sagt, Mose hat euch dieses Gebot erlaubt wegen eurer Herzenshärtigkeit, weil mit eurem Herzen etwas nicht stimmt. Haben dich Jesu Worte heute Morgen irgendwann getroffen? Hast du dich wieder erkannt? Wenn die meisten der Zuhörer Jesu damals an ihre Gerechtigkeit dachten, davon bin ich überzeugt, dachten sie, ich bin kein Mörder und ich bin kein Ehebrecher und ich heute bin es auch nicht. Ich habe noch niemand gemordet, ich habe noch nicht die Ehe gebrochen. Und ich glaube, sehr viele fühlten sich gut in ihrer Gerechtigkeit, bevor Jesus diese Predigt hielt. Aber Jesus bleibt nicht bei der äußerlichen Gerechtigkeit stehen. Er sucht die Gerechtigkeit innen, im Herzen. Und er findet sie nicht. Und das ist ja heute nicht anders. Er hält uns den Spiegel vor. Und wer ehrlich ist zu sich selbst, der kann seine Bankrotterklärung unterschreiben. Solch eine Predigt bringt uns zum Verzweifeln. Die Lage ist hoffnungslos. Wo ist denn hier die Hoffnung? Wo ist denn hier das Evangelium in diesen Worten von Jesus? Und das Evangelium, und mit dem wollen wir enden, weil das wäre sonst fürchterlich, das liegt nicht in der Predigt. Das Evangelium liegt hier im Prediger, in Jesus. Der Mann, der diese Worte sagte, hat nach diesen Worten weitergelebt. Und was hat er getan? Er hat gesagt, ich werde sterben, damit deine Schuld Vergebung empfangen kann. Ich werde sterben, um für deine Schuld, um für deinen Zorn, für deine Worte, für deine lüsternen Blicke und Gedanken zu bezahlen. Und dann hat er gesagt, ich werde auferstehen. Ich werde auferstehen, denn wenn ich nur deine Schuld ausräumen würde, du wärst so chancenlos ohne mich. Und Jesus stand von den Toten auf. Und dann kommt das Wichtigste für uns heute. Er sagte, ich werde kommen und in dir wohnen, wenn du an mich glaubst. Wo wohnt er denn? Er wohnt in unseren Herzen. Er kommt und macht unsere Müllhalde zu seiner Wohnung. Und er beginnt aufzuräumen. So wie er die Füße der Jünger gewaschen hat, so möchte er unsere Herzen waschen. Hört diese Worte vom Propheten, aus dem Propheten Hesekiel, die Gott spricht. Hesekiel 36, Vers 27. Gott sagt: Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und Jesus hat dieses Prophetenwort erfüllt. Ein neues Herz ist genau das, was wir brauchen. Und Gottes Geist in unserem Inneren, Gott selbst in uns, ist eine gewaltige Kraft zur Heiligung. Gottes Geist kommt nie alleine. Jesus kommt mit ihm, der Vater kommt mit ihm und sie wollen Wohnung machen in unserem Herzen. Das ist, als ob die erste Frühlingsblume durch die Schneedecke bricht. Und in den Tagen und Wochen danach breitet sie sich aus und das ganze Tal ist voller Blumen. Das ist, als ob ein weißer Tintenfleck auf ein schwarzes Papier fällt und sich ausbreitet mehr und mehr. Mit Jesus in uns, mit Jesus in dir, kann deine innere Gerechtigkeit zunehmen. Jesus ist mit dir, wenn Zorn in deinem Herzen aufsteigt. Und Jesus ist in dir, wenn die beleidigenden Worte schon auf deiner Zunge liegen. Und Jesus ist in dir, wenn der erste Blick zum zweiten Blick werden will. Und wenn der Finger klickt oder nicht, Jesus ist mit dir. Das ist die Realität der Heiligung durch den innewohnenden Geist. Ein unaussprechliches Wunder, dass Gott in uns lebt. Ich möchte, dass wir jetzt kurz still werden und über diese eine Wahrheit nachdenken. Dass wenn du durch den Glauben an Jesus neues Leben gefunden hast, er in dir lebt. Und er in dir ist. Und er für uns kämpft. Vater im Himmel, wir danken dir für Hesekiel 36, Vers 27. Du sprichst hier nicht von dem, was wir tun, sondern was du tust. Du gibst uns ein neues Herz. Du gibst uns deinen Geist. Und du wirst es machen, dass wir in deinen Ordnungen leben. Du bist auch der Einzige, der die Macht hat, unser Herz zu verändern und reinzumachen. Und dafür beten wir dich an. Und wir bekennen vor dir, dass wir selbst hoffnungslos verloren sind mit unserem Herzen, in dem von uns aus keine Gerechtigkeit wohnt, sondern so viel Ungerechtigkeit. Wir danken dir, dass du dich so sehr erniedrigst, dass du nicht nur Mensch wurdest, dass du nicht nur starbst, sondern dass du sogar in unser Herz kommst, um darin zu leben. Und wir bitten dich, wenn die nächste Versuchung an uns herantritt, wenn wir das nächste Mal im Kampf gegen die Sünde stehen, dass diese Wahrheit, dass du in uns und mit uns bist, uns fortreißt von der Sünde und uns zur Freude kommen lässt über deine große Liebe zu uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in uns lebst. Und dass du uns nie verlassen wirst. Bitte reinige du unser Herz. Bitte mach uns dir immer ähnlicher. Bitte schenke du, dass unsere äußere und innere Gerechtigkeit immer mehr wie die deine wird. Bitte mach uns zu schönen Menschen. die immer mehr so leben, wie es dir gefällt. Wir danken dir, dass das dein Ziel ist und dass du mit uns, mit einem jeden, der dir gehört, an dieses Ziel kommen wirst. Amen.